Aber dann kam der Hochhausbau mit den ganzen Skyline-Türmen und dann hat man gemerkt, die Funkstrecken gehen da gar nicht mehr durch. So, also war dieses Fernmeldezentrum an der Zeil relativ schnell veraltet und es musste eine neue Lösung her und die musste auch höher sein und das ist quasi der Ort, an dem wir hier sind. Ja, also der Europaturm, der Beginn startet eigentlich auf der Zeil.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen bei Podcast Brudi. Heute zu einer ganz besonderen Episode mit zwei Gästen. Wir haben einmal Benedikt Albers vom Deutsche Funkturm. Wir haben einmal Mirko Becker von damals in Frankfurt. Wir werden heute ein Walk and Talk machen. Benedikt Albers wird uns einmal durch den Ginnheimer Spargel führen. Und dann werden wir im Anschluss mit dem Mirko Becker oben in der Kanzel, diesmal nicht in den Whitefield Studios, mit Skyline-Blick den Podcast führen. Liebe Leute, Frankfurter Geschichte, es wird klasse, kommt mit. Wir befinden uns jetzt in der Eingangshalle des Ginnheimer Spargels. Und Benedikt, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu der Geschichte. Kannst du uns sagen, wann er gebaut wurde, wie lange er betrieben wurde, wann der Publikumsverkehr beendet wurde? So ein paar Zahlen, Daten, Fakten für den Einstieg.
Vielleicht ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also die Grund- bzw. die ersten Erdarbeiten haben schon 1974 angefangen. Insgesamt hat der Bau 5 Jahre gedauert. Das ist in der Zeit und bei so einem besonderen Bauwerk wirklich eine Meisterleistung gewesen damals in der Zeit. Die offizielle Öffnung war 1979, aber schon 1978 ist der Turm bis teilweise in Betrieb gegangen worden, sowohl die technischen Anlagen als auch, ich sag mal, so der Besucherbetrieb so im Test war schon da, aber offiziell ist der Turm seit, und ich sage bewusst seit 1979 in Betrieb, der ist immer noch in Betrieb. Das sieht man ihm vielleicht nicht so an oder viele denken oder haben im Kopf, man kommt hier als Besucher nicht mehr rein, das heißt, der Turm ist geschlossen. Das stimmt für den öffentlichen Teil. Allerdings ist der Fernsehturm seit über 40 Jahren Frankfurts wichtigster Funkstandort mit ganz vielen unterschiedlichen Diensten. Rundfunk, mobiles Internet, Handy, Telekommunikation, Medienversorgung, ganz viele Dienste. Kann ich vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen?
Sehr schön. Das ist doch ein super Einstieg. Wir werden uns von unten nach oben durcharbeiten, durch den Turm und schließen dann den Podcast mit Mirko an, der hat den Kanal damals in Frankfurt, der sich mit der Frankfurter Geschichte beschäftigt. Das heißt, wir sind in einem historischen Ort und können dann übergehen in den Talk über Frankfurts Geschichte und auf dem Weg noch einiges mitnehmen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in den Keller. Da gibt es ein, zwei Stationen, die interessant sind. Und dann sind wir oben auf der Aussichtsplattform später, fahren mit dem Aufzug hoch, werden uns eventuell ein, zwei der Stockwerke in der Kanzel angucken und dann können wir, je nachdem an welcher Station wir uns gerade befinden, eben noch ein paar weitere Infos rausholen.
Und ihr fragt jederzeit, wenn euch was interessiert.
Sehr gut, wunderbar. Machen wir uns los. Wunderbar.
So, der Bereich, durch den wir hier gehen, das ist der ehemalige Technikbereich. Das heißt, er war nie offen für Besucher. Die Besucher sind einen anderen Eingang gegangen, den man heute aber nicht mehr so benutzen kann, der ist umgebaut worden. Also hier sind wir in einem Bereich, der nur den Technikern vorbehalten war und auch immer noch ist.
Wir befinden uns gerade vor dem Grundstein in minus 5 Meter Tiefe. Ein bisschen irreführend, das ist nämlich eine Box und da ist symbolisch Währung ist da drin, damals D-Mark ist da drin, da sind Tageszeitungen drin und noch ein paar andere Sachen. Ein historischer Ort.
Wirklich geschichtsträchtig, ne? Weil hier wird auch nochmal klar, sieht man nochmal an den alten Bildern, da war damals schon Prominenz hier, die auch gewürdigt hat, was das nicht nur für ein besonderes Bauwerk für Frankfurt ist, sondern auch der Europaturm in der Mitte von Europa in Frankfurt war damals auch ganz wichtig für die Verbreitung von dem Eurovisionsnetzwerk, also Fernsehsignale wurden damals auch hier über Frankfurt in alle möglichen Richtungen geschickt. Da war damals ganz schön viel Prominenz dabei. An dieser Stelle hier, an diesem Ort, als es das alles über uns noch nicht gab, wurde eben hier dieser Grundstein gelegt.
Wir befinden uns jetzt vor den Aufzügen. Es gibt 3 Stück an der Zahl. Und Ben, kannst du uns vielleicht verraten, wie lange man zum Beispiel hoch braucht, von ganz unten bis nach ganz oben?
Gerne. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Aufzug man benutzt. Wir haben hier einmal den alten Postaufzug, wird er genannt, weil damals der Turm von der Bundespost gebaut wurde. Also es ist der Technikaufzug. Und auf der anderen Seite, diese beiden Aufzugsschächte, da waren die ehemaligen Besucheraufzüge drin. Die waren ein bisschen schneller. Die sind schon lange nicht mehr in Betrieb. Ende der 90er Jahre wurden die außer Betrieb genommen. Aber dann ist ein Aufzughersteller hingekommen, einer der Weltmarktführer im sogenannten High-Rise-Segment. Das sind also die Aufzüge für Wolkenkratzer, der gesagt hat, wir haben doch hier wirklich die super Rahmenbedingungen, um Aufzüge zu testen. Ne? Andere bauen eigene Türme dafür, um das zu machen. Und der Aufzughersteller hat gesagt, wir gehen hier rein in den Europaturm und nutzen diese beiden Aufzugsschächte, bauen da die modernste Aufzugtechnik rein, die es gerade gibt, testen rum. Das sind diese beiden Aufzüge. Und die sind natürlich deutlich schneller unterwegs. Die fahren mit so 10 Meter pro Sekunde. Wir fahren jetzt mit dem Technikaufzug. Der ist ein bisschen langsamer unterwegs, aber fährt auch deutlich höher, richtig bis hoch in die Spitze. Mhm. Und es gibt nicht viele Aufzüge auf der Welt, die so hoch sind, oder zumindest in Deutschland. Und den nehmen wir jetzt.
Ja? Sehr schön. Wo fahren wir jetzt hin, Ben?
Okay, jetzt gucke ich mal, fahren wir auf die Plattform 2.
Kannst du uns ein bisschen was zu den Kanzeln erzählen? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind es mehrere Stockwerke.
Genau, es sind mehrere Stockwerke. Das ist ein mehrstöckiges Gebäude hier in ungefähr 220 Meter Höhe. Ein sehr großes Gebäude. Es ist der zweithöchste Turm in Deutschland. Es ist ein paar Meter niedriger als der Berliner Turm.
Ja, aber wegen der Antenne.
Richtig, das ist nur die Spitze quasi, die über dem schwebenden Gebäude ist. Die ist hier relativ kurz. In Berlin ist die länger. Das heißt, der Bereich, in dem sich die Gäste aufgehalten haben und in dem wir jetzt auch fahren, der ist deutlich höher als in Berlin und höher als in jedem anderen Platz in Deutschland. Und auch die Fläche ist nochmal deutlich größer. Die Kanzel hat an der breitesten Stelle einen Durchmesser von 58 Metern. Mhm. Und wenn wir gleich oben sind, kriegt man einfach mal ein Gefühl dafür, wie viel Raum hier eigentlich ist. Wir fangen jetzt mit dem, das Wort ist wirklich Highlight an. Wir gehen jetzt raus aufs Dach. Das durften die Besucher damals auch nicht machen. Ihr habt tolles Wetter mitgebracht und da können wir hoffentlich einen super Blick von oben auf die Skyline quasi werfen.
Perfekt, wir sind gespannt. Diese Rippen oder Gräten.
Ja, genau. Antennenplattform, ne, im Fachjargon. Das sind nochmal einzelne Plattformen, auf denen vor allen Dingen Richtfunkantennen angebracht waren. Immer noch einige sind, andere Antennenplattformen sind dazugekommen. Mhm. Und das ist auch, hier sieht man nochmal ganz schön, warum der Turm eigentlich gebaut wurde. Also es gab, bevor es den Turm gab, gab es andere, etwas höhere Gebäude in Frankfurt, die oben auf dem Dach dann eine gewisse Anzahl von Richtfunkschüsseln hatten, aber irgendwann ist das Telekommunikationsnetz so groß geworden, man brauchte einfach mehr Platz dafür. Mhm. Damals wurden vor allen Dingen Ferngespräche darüber übertragen und es ist ein bisschen die Regel, je höher, desto größer die Reichweite, desto mehr kann man erreichen. Deswegen hat man sich entschieden, diesen Turm so groß zu bauen und auch mit so vielen Plattformen, dass man da, also der war damals schon sehr, sehr ausgelastet, sieht heute ein bisschen leer aus, weil die Antennen viel kleiner geworden sind, aber das war mal alles komplett voll mit großen, ja, mit großen Richtfunkschüsseln. Unternehmen, Funkanbieter, die einen gewissen Funkdienst anbieten wollen, die wenden sich an uns, sagen, wir brauchen eine gewisse Höhe, wir brauchen eine gewisse Technikfläche und die kann man bei uns mieten, dann bringen die da oben ihre Antennen an und senden was auch immer, Radio, Fernsehen, Internet.
Und das Besondere an Richtfunk ist, dass quasi ein Signal irgendwie per Sichtkontakt zum anderen übermittelt werden kann oder werden muss. Das heißt, von hier müssten wir eigentlich noch andere Funktürme sehen.
Ja, genau. Also man sieht zum Beispiel da oben, das ist der große Feldberg.
Ja.
Also auch ein sehr wunderbarer Standort von uns.
Ja.
Genau. Und der Turm ist unser Turm ist zum Beispiel mit dem großen Feldberg in Kontakt und mit vielen anderen Türmen. Aber nicht nur mit großen Fernsehtürmen, sondern ein ganz klassischer Anwendungsfall von Richtfunk. Das sind Mobilfunktürme. Wenn man jetzt hier irgendwo im Taunus oder so, wenn man da einen neuen Mobilfunkmast baut, einfach für Handytelefonie, dann hat man oft die Herausforderung, der steht irgendwo mitten im Wald, da ist es ein bisschen schwierig, Strom oder eine Glasfaser hinzulegen. Und wenn man keine Glasfaser da hinlegen kann, dann macht man da oben eine Richtfunkschüssel dran, macht hier oben die zweite dran und die sind wie eine Lichtschranke direkt miteinander in Verbindung. Und von hier, das ist wie so ein Baum, unten die Wurzeln sind dann die Glasfaser. Von hier wird das dann ins Festnetz abgeleitet. Ah. Das heißt also, wenn man hier irgendwo im Umland, keine Ahnung, 20, 25 Kilometer unterwegs wandern geht, mit dem Handy telefoniert, kann es gut möglich sein, dass die Gespräche hier über den Turm laufen.
Cool. Mirko, du bist jetzt das erste Mal hier.
Ja.
Genieße den Ausblick. Wie fühlst du dich jetzt, wo du hier stehst?
Ich kann es eigentlich fast nicht wirklich beschreiben, weil du siehst hier so viele verschiedene Sachen. Ich meine, du siehst die Skyline, dann siehst du hier in besten Form des IG Farbenhauses, frühere zumindest. Das ist absolut beeindruckend. Ich glaube, so einen Blick hast du ansonsten über Frankfurt nicht, ne?
Du bist halt, sonst bist du innerhalb der Skyline.
Ja, stimmt.
Und jetzt bist du halt außerhalb der Skyline und kannst von außerhalb auf die Skyline blicken, hast eine Art Vogelperspektive.
Aber jetzt einfach auch hier die Stadt zu hören und zu spüren, das ist schon was Besonderes.
Also ich kann hier locker eine halbe Stunde stehen und einfach nur reminiscen und gucken und so.
Ja, was entdeckt
ah, da habe ich gewohnt, da bin ja, ich zur genau. Uni gegangen, da ist meine alte Schule. Wo wir gerade hier oben sind, ja. Zu den Farben, weil ja. Das Ding leuchtet zu unterschiedlichen Events, in unterschiedlichen Farben. Es wurde eine Zeit lang im Dauerbetrieb beleuchtet, das hat sich, glaube ich, mittlerweile geändert. Oder sind nicht mehr alle Plattformen beleuchtet.
Genau,
das heißt, hier ist gar kein Publikumsbetrieb gewesen oder auch nicht vorgesehen?
Also gewesen nicht. Aha. Vorgesehen ist ein bisschen schwierig, weil eben hier viele aktive Sendetechniken
ja,
stehen.
Okay, okay.
Und man hier natürlich auch ein anderes Sicherheitsrisiko hat, als ja. Wenn man hinter den sicheren Scheiben ist.
Okay.
Deswegen ist das hier erstmal ganz exklusiv für uns nur.
Wow.
Aber genau, ich erzähle gerne was ein bisschen zur Beleuchtung. Der Turm hat sehr lange Magenta geleuchtet. Unser Unternehmen ist eine Telekom-Tochter. Deswegen Magenta. Die Telekom hat uns vor zwei Jahren teilverkauft. Und das, ihr könnt euch noch daran erinnern, wegen der Ukraine-Krise gab es die Energiesparverordnung. Das heißt, beleuchtete Außenwerbung wurde abgeschaltet, in dem Fall auch der Turm. Und dann haben wir uns nach der Zeit irgendwann entschieden, den nicht wieder permanent anzuschalten, sondern wir haben nochmal gemerkt, was für eine Symbolkraft wir auch mit dem Turm erzeugen, wenn er eben nicht permanent beleuchtet ist, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel eben für die Ukraine oder Solidarität mit den Menschen, die unter dem Israel-Konflikt leiden, also punktuelle Aktionen für diese stellen wir den Turm noch zur Verfügung, können auch nicht jede Aktion natürlich berücksichtigen, aber das ist ein Teil, mit dem wir versuchen, auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu werden.
Ja, das ist wie so eine Fackel,
genau.
Ne? Wie so eine Leuchtfackel. Und tatsächlich bekomme ich auch dann immer wieder Nachrichten von Freunden, Bekannten, Hörern, Hörerinnen, die dann Bilder schicken oder Videos, wenn das Ding mal wieder in einer anderen Farbe leuchtet.
Genau.
Ich glaube, ich habe es auch schon in Regenbogenfarben gesehen.
Genau,
ich glaube, ich habe es schon in Grün gesehen.
Genau, genau.
Also das macht schon echt Eindruck.
Genau, und das ist eben genau dieser Effekt, wenn er nur punktuell leuchtet, dann hat man direkt mehr Aufmerksamkeit, die Leute fragen sich versteckt dahinter und so können wir halt auch auf Projekte oder Themen hinweisen, die nicht so eine hohe Relevanz vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung haben und das haben wir halt entdeckt, das ist ein ganz starkes Argument eben für eine punktuelle Beleuchtung.
Sehr schön.
Ich habe noch eine Frage, wenn es okay ist.
Ja, ja.
Jetzt habt ihr hier ja eigentlich auch eine potenzielle Ertragsfläche. Ne? Wenn ich jetzt komme und sage, ich hätte jetzt gerne irgendwie Signal und da mein Thema drauf, nennt ihr mir einen Preis.
Ja.
Ist da weniger drauf als früher? Wie ist denn das? War früher quasi das mehr so Gedränge im Sinne von, dass ihr auch selektieren konntet? Und heute seid ihr froh, wenn da noch was kommt, in Anführungszeichen?
Ja, also erstmal, du hast ja gerade gesagt, früher war mehr drauf oder heute ist weniger drauf. Das stimmt so nicht. Früher war halt alles größer. Das werden wir gleich noch vielleicht in dem Technikraum einmal sehen, aber auch die Antennen. Ne, die sahen früher alle so groß aus und noch größer.
Das ist dann vielleicht wie mit den Laptops und Computern. Das
exakt,
ist einfach alles geschrumpft und hat halt immer noch dieselbe oder krassere Power.
Ja, genau. Und mein Lieblingsbeispiel, die erste Mondmission, die ganze Rechenleistung, die Rechenzentren der NASA hatten, war viel geringer als jedes handübliche Smartphone heute. Und diese Miniaturisierung, die merken wir hier natürlich auch. Und wir haben halt vielfältige Kunden geworden, die alle deutlich kleinere Technik haben. Aber was wir hier zum Beispiel auch haben, sind Amateurfunker. Das heißt also, falls du tatsächlich wirklich Lust hast, hier deine eigene kleine Antenne aufzubauen und von hier aus quasi privat zu funken, dann können wir uns gleich nochmal unterhalten. Das würden wir hinkriegen.
Dann würde ich vorschlagen, wir gehen in die Kanzel runter, oder?
Dann gehen wir in die Kanzel runter, genau.
Komm mit. Wir befinden uns jetzt auf der Technikebene. Ben, hier sieht es so aus, als wäre noch Betrieb. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was hier in der Technikebene abgeht?
Genau, hier ist noch viel Betrieb, auch wenn man hier viele freie Flächen sieht, sage ich gleich noch was dazu. Aber wir sind jetzt hier gerade in dem Bereich, der wirklich seit 40 Jahren in Betrieb ist. Wir hatten früher viel analoge Technik, zeige ich euch gleich noch ein, zwei Relikte, die ist rausgegangen. Wir haben viel digitale Technik, das heißt, die Technik verändert sich hier drin, aber hier ist seit mehr als 40 Jahren immer Betrieb. Und hier steht die aktive Sendetechnik über uns. Wir waren ja gerade auf dem Dach, da hat man schon viele Antennen gesehen. Die Antennen sind hier mit Schaltkästen verbunden und hier werden die Signale produziert.
Wie viele Stockwerke hat die Kanzel?
5. Die hat 5 Stockwerke, genau.
Und wir sind vom Dach ins 5.
Genau, wir sind jetzt quasi in dem obersten Stockwerk drin. Okay. Genau. Über uns ist das Dach mit den Antennenplattformen. Genau. Und wir vielleicht ganz ins Detail gehen, aber hier sieht man noch mal ein bisschen was zum Thema alte Welt. Das ist alles nicht mehr in Betrieb, wie man hier sehen kann. Das ist analoge Technik. Hier sieht man noch ganz viele Kupfer-Doppeladern. Und das hier war eine Leitstelle für Ferngespräche. Das heißt, also hier sind tatsächlich konkrete Anschlüsse mit jeweils einer Kupfer-Doppelader geschaltet worden. Und hier, also sehr viele Ferngespräche sind eben über diesen Turm gelaufen. Heute funktioniert das alles über IP-Technologie. Ne? Wir telefonieren alle mehr oder weniger quasi über Internet-Technologie, deswegen braucht man das hier nicht mehr. Diese Technik ist gegangen, dafür kommt neue Technik rein. Man sieht jetzt hier hinten zum Beispiel nochmal so ein, zwei Schaltkästen. Das ist dann die neue Welt. Wenn man vielleicht keine Detailaufnahmen davon, müsst ihr einmal sagen, ne, weil da auch, genau, manche Sachen sind da sensibel, aber vielleicht ein bisschen von weiter seht ihr viele blinkende Lichter, alles viel, viel kleiner. Und das heißt aber nicht, dass es weniger ist, sondern das, was hier steht, kann natürlich viel, viel mehr als das, was vorher hier drin war. Es ist nur halt einfach viel, viel kleiner geworden. Und das hat zum Beispiel diesen Effekt, früher war hier alles komplett voll mit alten Schaltkästen, die so unglaublich viel Wärme erzeugt haben, dass man hier richtig eine Klimaanlage brauchte. Heute ist es alles viel kleiner, es ist alles digital, dass wir im Winter sogar heizen müssen, damit es jetzt hier nicht zu kalt wird. Und das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Technik verändert. Und vielleicht noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Das hier hinten sieht ja schon ein bisschen so nach Rechenzentrum auf. Und das könnte ein ganz spannendes Szenario für die Zukunft vom Europaturm werden. Wenn man zum Beispiel in Richtung selbstfahrende Autos denkt, dann brauchen die alle ein Internet, das in Echtzeit reagiert. Ne? Also keine langen Latenzzeiten, kein Signal, das lange weitergeleitet werden muss, sondern im Idealfall hat man hier oben eine Antenne, die das komplette Stadtgebiet überblickt und die Rechenpower ist direkt drunter. Das heißt also, das Signal kommt von der Antenne an, 5 Meter Glasfaserkabel, wird verarbeitet und geht direkt wieder zurück. Mhm. Und das könnte ein ganz spannendes Szenario werden, eben für die Zukunft des Fernsehturms. So vor 40 Jahren noch keiner dran gedacht hat, als der Turm gebaut wurde.
Sehr schön. Dann lass uns doch weiter runtergehen und über weitere potenzielle
ganz
zukünftige Nutzungsmöglichkeiten reden.
Und hier sind wir auf 127, 128 Meter Höhe. Und das waren früher Büros. Das waren wahrscheinlich die höchsten Büroarbeitsplätze in ganz Europa. Also hier haben knapp 50 Mitarbeitende der Telekom damals, oder ganz früher der Bundespost an der Telekom gearbeitet, mit bestem Blick auf Frankfurt. Das war quasi der reguläre Arbeitsplatz. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was für ein tolles Gefühl das gewesen sein muss, jeden Morgen einfach hier hinzukommen.
Kann man hier nicht aus dem Fenster rausschauen? Woran liegt das?
Ben? Das liegt daran, dass wir hier ein bisschen tiefer sind, als früher war. Also wir haben alles rausgenommen. Vorher war der Boden ein bisschen erhöht, sodass man dann auch ganz normal aus den Fenstern rausgucken konnte.
Das heißt, der wurde entkernt?
Genau, entkernt. Man hat dann vorher hier unten unter Kabel verlegt. Das wird jetzt alles rausgemacht. Aber normalerweise konnte man vorher einfach bei der Arbeit sich kurz umgucken und den besten Blick aus Frankfurt genießen. Genau, das ist einfach nur, wie du schon gesagt hast, einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Potenzial, also wie viel Fläche man hier hat, was man hieraus alles machen könnte, weil das brauchen wir heute auch nicht mehr hier.
Aber ich meine, gut, das ist für die Öffentlichkeit das eine, aber wäre das eine Möglichkeit, so Räumlichkeiten wie hier unterzumieten für andere Firmen? Und dann müsste wahrscheinlich viel umgebaut werden noch, oder Infrastruktur wahrscheinlich hier.
Über uns fängt die Technik an, das heißt, ab da muss man wirklich quasi alles zumachen, aber diesen Bereich könnte man umwidmen, der war früher auch für die Telekom nur da. Und den könnte man mit den anderen beiden Bereichen, die wir jetzt gleich noch sehen, hier hat man unglaublich viel Fläche. So viel wie in keinem anderen Turm.
Leute, wir sind bei Part 2 des heutigen Podcasts angekommen. Mirko Becker von damals in Frankfurt sitzt neben mir, wie vorhin schon erwähnt, heute nicht in den Whitefield Studios, sondern in der Kanzel vom Ginnheimer Spargel. Mirko Becker, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir?
Ach, cool. Also wir sind jetzt hier schon einmal so durchgelaufen und ich glaube, ich habe irgendwie mehrfach krass gesagt und bin einfach total begeistert von dem Ort, an dem wir hier sind.
Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über diesen Ort sprechen. Du hast einen Kanal, damals in Frankfurt nennt er sich, in dem du über die Frankfurter Geschichte berichtest. Da war eben auch ein Beitrag zum Ginnheimer Spargel dabei. Bevor wir darauf eingehen, gibt es zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Nummer eins wäre, was ist dein Bezug zu Frankfurt?
Ich wohne jetzt in Frankfurt seit mittlerweile 14, 15 Jahren, also schon eine ganze Zeit. Und ich habe mir in den letzten Jahren Frankfurt nochmal ganz anders erschlossen, indem ich angefangen habe, mich intensiv mit Frankfurts Geschichte auseinanderzusetzen. Mhm. Von daher ist, glaube ich, so dieser Ort der Ort, in dem ich einfach ja, wirklich lebe, arbeite und ja, meine Heimat ist.
Wo warst du davor?
Ich bin aufgewachsen in Groß-Gerau, Dornheim, also so ein kleines Dorf, ist ganz so weit von hier entfernt und habe mich nach meiner Ausbildung damals bei der Deutschen Bahn entschieden, nach Frankfurt zu ziehen, weil ich so diese Stadt faszinierend finde, dahingehend, dass du eigentlich A, eine Großstadt hast, die aber dann so B quasi trotz allem sehr kompakt ist und du dir alles erschließen kannst.
Wenn du jetzt Frankfurt mit Dornheim vergleichst, wo unterscheiden die sich, wo ähneln die sich?
Ich bin von Groß-Gerau Dornheim nach Frankfurt-Bornheim gezogen.
Aha.
Von daher quasi der Buchstabe. Nee, du hast ja einfach, hier spielt sich so das Leben ab. Ja. Auf dem Dorf hast du irgendwie das Typische, du siehst eigentlich so gut wie keinen auf der Straße. Und hier hast du so einen komplett multikulturellen Flair und kannst einfach eintauchen in ganz, ganz viele verschiedene Geschichten.
Sehr schön. Die zweite Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, welche Assoziationen dir in den Kopf kommen, wenn du den Begriff Hip-Hop hörst?
Podcast, Brudi. sehr gut. du warst ja auch schon mal bei mir zu Gast und da habe ich ja auch gesagt, ich habe so gar keinen Bezug zu Hip-Hop. Ich weiß gar nicht, warum. Muss aber sagen, wenn ich was im Kontext zu Hip-Hop sagen würde, ist es, glaube ich, schon, dass du halt mit dieser Musikrichtung Geschichten erzählen kannst. So entweder deinen eigenen Lebensweg oder unterschiedlichste Dinge, die dir so einfallen. Von daher finde ich es eigentlich eine schöne Form, ja, einfach Geschichten zu transportieren.
Sehr schön. Ja, definitiv. Es ist nochmal ein Medium, wo man recht viele Wörter zur Verfügung hat, jetzt im Vergleich zu Songs, wo gesungen wird und die sie hielten, ganz lang gezogen werden. Da passt dann da schon verhältnismäßig viel rein. Lass uns über damals in Frankfurt sprechen. Wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Kanal aus der Taufe gehoben hast?
Ich weiß es gar nicht. Also man muss tatsächlich sagen, das Thema Geschichte ist was, was mich hobbymäßig seit vielen Jahren jetzt begleitet. Und ich habe vor Jahren mal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und das liegt daran, dass in der Nähe von meiner Wohnung so ein altes, verfallenes Haus ist. Und an dem bin ich tagtäglich vorbeigelaufen und ich mache das auch heute noch. Und mit der Zeit hat mich dieses Haus mehr und mehr fasziniert, weil es einfach ein wunderschönes, kleines Häuschen ist, was da schon mindestens 100 Jahre steht. Und irgendwann wollte ich einfach mal wissen, warum ist dieses Haus so im Verfall befindlich? Mhm. Habe so ein bisschen recherchiert und habe nicht die Antwort darauf bekommen, warum da nichts passiert, aber habe erfahren, dass das ein Ort ist, an dem früher jemand gelebt hat, der mit seiner Firma mal den größten Arbeitgeber in Bornheim gestellt hat. Das ist Josef Wertheim und die Geschichte geht ganz tragisch aus. Also er war sehr erfolgreich und hat mit dem Geld, was er verdient hat, aber sehr viel auch in Bornheim getan für die Bevölkerung. Der war jüdischer Abstammung. Und im Nationalsozialismus musste er dann fliehen. Sein Sohn hat sich aus Verzweiflung das Leben genommen. Und es ist so ein ganz, ganz tragisches Ende. Und ich habe an dem Haus gemerkt, dass an jedem Ort hier in Frankfurt Geschichten zu erzählen sind und zu finden sind. Und vor allem aber auch, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte damals, in welcher Stadt ich eigentlich lebe, was hier eigentlich so quasi historisch gesehen mal passiert ist. Und dann habe ich angefangen, mich mal so links und rechts so einzulesen, mit den klassischen Beispielen Zeil, Hauptbahnhof, Römer, so die Dinge, die man kennt. Mhm. Und habe gemerkt, das sind alles Orte, die früher mal ganz anders ausgesehen hatten. Und fand es auch total spannend, mir so dieses Feld zwischen Dom und Römer zu erschließen. Und das habe ich aber alles für mich gemacht. Also ich habe ganz, ganz viel für mich im Kontext Frankfurts Geschichte reingezogen und bin an Orte gegangen und habe mir aber Notizen gemacht. Das ist aber eigentlich was ich tatsächlich nicht mache. Und in dem Fall hatte ich mir aber irgendwie gedacht, ich muss mir das mal alles runterschreiben, damit ich es selbst nicht vergesse. Mhm. Und vor 2 Jahren war das, im Sommer 2022, habe ich das genommen, plus das Thema, dass ich gerne Grafiken zusammenklicke, und habe einfach mal gedacht, ich versuche das mal in Instagram-Form zu packen, weil es doch viel Zeit auch brauchte, mich mit Frankfurts Geschichte zu beschäftigen, und dachte, wenn ich Informationen habe, die anderen helfen, irgendwie Dinge kürzer zu erschließen, als ich es eben hatte, könnte es ja was sein. Und so ist es eigentlich entstanden, einfach mal aus der Laune heraus Instagram zu nutzen als Content Creator. Genau, und dann hat es relativ schnell an Fahrt aufgenommen.
Ja, mittlerweile zählt der Account 54.000 Follower. Ja. Innerhalb von 2 Jahren. Das ist schon eine sehr, sehr steile Kurve. Und da kommen täglich Beiträge.
Genau. Ich veröffentliche jeden Tag einen Beitrag aus Frankfurts Geschichte, beziehungsweise sind eigentlich so mehrere Beiträge. Es ist ein Posting, es sind Stories, sodass man jeden Tag eigentlich sich kurz und knapp eben zu Frankfurts Geschichte informieren kann. Und mein Ziel ist es immer, oder das ist auch so mein Anspruch, oder meine Idee, muss man eigentlich viel mehr sagen, ich poste morgens meistens gegen 5.50 Uhr. Mhm. Und meine Vorstellung ist, ich wache dann vielleicht auf und nehme das Handy in die Hand und gehe erstmal Instagram durch. Und wenn da jetzt ein Thema zu Frankfurts Geschichte dabei ist, das mich interessiert, kann ich jetzt direkt im Bett schon einfach beim Kaffee zum Beispiel mich damit beschäftigen. Und ich will das immer kurz und knapp halten, dass du dich innerhalb von 1 bis 2 Minuten zu einem Thema informieren kannst und das nicht nur als Fließtext, sondern eben auch immer bebildert, sodass du einen guten Überblick darüber bekommst. Wie war die Stadt früher, um auch eben einordnen zu können, warum die Gegenwart so funktioniert, wie sie gerade funktioniert.
Also ich habe den Kanal schon recht früh wahrgenommen und man hat von Anfang an eine klare Linie erkennen können. Natürlich hast du auf dem Weg ein bisschen probiert mit unterschiedlichen Formaten. Das Branding hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Die Art und Weise, wie du die Inhalte transportierst, haben sich geändert. Aber so der Drive und die Geschwindigkeit, der war eigentlich schon von Anfang an da. Und es waren halt immer sehr leicht verdauliche Häppchen, die einem die Geschichte eben zugänglich machen, wenn man keinen Bock hat, jetzt irgendwie einen dicken Wälzer mit sich zu schleppen oder den durchzulesen. Das sind, glaube ich, eher Assoziationen, die man hat, wenn man an Geschichte denkt. Nämlich alt, staubig, trocken, schwer verdaulich, schwer zugänglich. Und da hast du quasi so eine Tür aufgemacht. Du hast vorhin ein paar Beispiele genannt aus der Frankfurter Geschichte, unter anderem auch die Zeil. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Zeil auch eine Verbindung hat zu dem Ort, an dem wir uns gerade finden?
Also generell muss man sagen, dass die Zeil so eines der spannendsten Orte ist, die man sich so historisch gesehen anschauen kann, weil es eben eine Straße war, in der hat man früher total gerne gelebt. Und es war so ein europäisches Großstadtboulevard. Alleine das schon mal zu nehmen und dann in die heutige Welt einfach mal den Gedanken mitzunehmen und sich die Zeit anzuschauen, ist spannend. Und ein ganz wichtiger Ort an dieser ganzen Straße ist eben dort, wo heute die Maizeil steht. Mhm. Da stand früher im hinteren Bereich war da der Garten, das Palais Ton und Taxis. Und das Gelände ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und danach ist dort in diesem Garten das Fernmeldezentrum entstanden. Und das Fernmeldezentrum war dafür da, mit seinem Fernmeldehochhaus, was dort auch errichtet wurde, um verschiedene Funksignale irgendwie durch die Stadt quasi zu schießen oder zu lenken. Und das hat grundsätzlich erstmal funktioniert in den 50ern, aber dann kam der Hochhausbau mit den ganzen Skyline-Türmen und dann hat man gemerkt, die Funkstrecken gehen da gar nicht mehr durch. Mhm. Also war dieses Fernmeldezentrum an der Zeil relativ schnell veraltet und es musste eine neue Lösung her und die musste auch höher sein und das ist quasi der Ort, an dem wir hier sind. Ja, also nicht Fernmeldezentrum, sondern hier der Europaturm, der Beginn startet eigentlich auf der Zeil. Ja, also total spannend, ja.
Hab ich nicht gewusst. Das sind dann solche Geschichten, wo man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, dass es interessant wäre, das zu wissen. Ja. Aber wenn man es dann hört, dann ist man so, ah, cool. So hängt das.
Hey, du kannst auch, wenn du auf der Zahl bist, in die Mai-Zahl reingehst und so hinten durchläufst, dann hast du da ja auch verschiedene Geschäfte. Deutschland, das Fernmeldezentrum. Mhm. Das ist schon mal ganz spannend zu wissen. Da ging eigentlich quasi früher das Funksignal durch, was heute hier ist. Mhm. Und wenn du noch weiter zurückgehst, stehst du eigentlich in einem ehemaligen wunderschönen Garten, ja, von einem großen Anwesen, was da mal existiert hat. Also verschiedene Aspekte eben, ja.
Sehr, sehr schön. Also an alle Leute, die Empfehlung, sich den Kanal mal reinzuziehen. Da gibt es viel zu lernen. Ich würde mit dir gerne ein bisschen darüber sprechen, ja, wie du diesen Kanal aufgebaut hast. Du hast gesagt, du hast quasi geschichtliches Interesse gehabt, hast da rumrecherchiert, hast dir Notizen gemacht, hast dich da selber reingefuchst. Dann hast du gesagt, du klickst irgendwie selber gerne Bilder, Grafiken zusammen. Damit haben wir aber noch nicht alles, was man braucht, um so einen Kanal aufzubauen. Weißt du noch, wie du da rangegangen bist an den Start?
Also ich hatte nie den Masterplan, da jetzt einen großen Kanal entstehen zu lassen, sondern mein Ziel war es immer, Frankfurts Geschichte erlebbar zu machen. Und dann habe ich mich einfach erstmal immer selbst gefragt, was bedeutet denn erlebbar machen überhaupt für mich? Also was fehlt mir gerade? Und da kam ich erstmal relativ schnell auf den Trichter für mich. Das muss ein niedrigschwelliges Angebot sein. Also ich muss innerhalb irgendwie kurzer Zeit mich informieren können. Und das passt eben am besten mit Instagram, da sind die meisten Leute. Und dann kam eben noch dazu zu sagen, okay, es muss morgens sein, damit die Leute, wenn sie Lust haben, damit in den Tag starten können, ja. Mhm. Genau, das ist das eine. Aber es hatte nie diesen großen Masterplan zu sagen, es braucht jetzt dieses Farbsetup, sondern ich wollte einfach immer so, Frankfurts Geschichte soll erlebbar sein und das soll einfach auch schön gemacht sein. Mhm.
Gut, dann hast du angefangen, die ersten Posts rausgehauen, dann ist das stetig gewachsen mit der Aufmerksamkeit. Mittlerweile bist du an einem Punkt, wo du Kooperationen hast. Wir haben hier ein Buch von dir stehen, es ist ein Abreißkalender da, es sind Live-Podcasts und Shows, die du gemacht hast. Es kommen sicherlich auch noch ein paar andere Sachen, aber bis dorthin war es ja durchaus ein Weg. Und wenn man sich jetzt überlegt, du machst da jeden Tag so einen Beitrag, dann ist es ja ein gewisses Arbeitspensum. Kannst du sagen, wie lange du an so einem Beitrag arbeitest und hast du eventuell auch schon ein bisschen vorausgeplant oder stehst du jeden Morgen auf um, wann, 5.15 Uhr geht er raus?
5.50 Uhr geht der Beitrag raus, genau.
Stehst du dann um 5 Uhr auf und machst den Beitrag an dem Tag und haust den raus oder wie können wir uns das vorstellen?
Also ich stehe im Schnitt jeden Morgen auch von Montag bis Sonntag um 4 Uhr auf und arbeite so zwischen Das ist eine wunderschöne Zeit, da ist alles ruhig, man kann in Ruhe seinen Kaffee trinken und arbeitet dann von 4 bis 8 meistens. Damals in Frankfurt und schreibe meine Beiträge. Wie lang ein Beitrag jetzt tatsächlich braucht, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich sage immer so im Schnitt, so mittlerweile sind es glaube ich so 1,5 Stunden, weil ich weiß, wo brauche ich welche Quelle, wo muss ich welche Schublade aufziehen, wenn ich ein Thema behandeln will und kriege relativ schnell so meine Informationen zusammen. Von daher sind glaube ich so im Schnitt 1,5 bis 2 Stunden realistisch. Es gibt aber auch Themen, da dauert es länger. Mhm. Es gibt auch mal Themen, da brauchst du so in Summe schon ein paar Tage, weil es entweder so vielfältig ist und du dann auch überlegen musst, du hast ganz, ganz viele Informationen, du willst es aber in einer kurzen Zeit erzählen, wie gehst du damit um? Ja? Und brauchst so eine Skriptüberarbeitung meistens auch mal länger. Genau, aber ansonsten ist das so meine Uhrzeit und jeden Tag plus, genau deine Frage, wie weit im Voraus? Mittlerweile ist es so, dass meine Beiträge vorgeschrieben sind bis November kommenden Jahres. Also ich kann dir quasi meine Content-Pipeline ist gefüllt bis November 2025. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das tatsächlich gekommen ist.
Hast du die Geschichte ja schon fertig erzählt. Nee,
das Schöne ist ja an Frankfurts Geschichte, jeder Tag, der verstrichen ist, ist ja schon wieder so ein Tag, den du theoretisch erzählen könntest. Ja, ich sage ja nicht, ich beschäftige mich nur mit der Zeitspanne irgendwie oder nur mit Themen aus dem 19. Jahrhundert, sondern es kommt ja genauso irgendwie ein Tunnel-Rave vor, der in den 1990er Jahren stattgefunden hat. Mhm. Oder vielleicht auch mal Themen, die in den 2000er, 2010er Jahren stattgefunden haben. Das ist quasi für mich alles Geschichte und das soll damals in Frankfurt eben alles abdecken. Und weil du es auch gesagt hattest, vielleicht ist auch noch dazu, genau am Anfang waren das so grafische Postings und mit der Zeit habe ich mich einfach mal so ein bisschen ausprobiert und habe gemerkt, es gibt ein paar Themen, die transportieren sich besser, wenn ich selbst vor der Kamera sitze. Mhm. Unter anderem, und das war damals so ein bisschen der Trigger, weil ich da nicht historische Bilder hatte. So, und dann stand ich vor der Wahl, ich kann jetzt nur einen Text veröffentlichen, in der Grafik, das interessiert die wenigsten, wie kann ich trotzdem damit umgehen? Dann dachte ich mir, okay, ich setze mich mal hin und spreche Texte einfach ein. Mhm. So, und so kamen die Reels mit dazu. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe einen Fundus von Bildern, das geht in die Tausender rein und das ist so viel Material, so dass ich täglich auch noch so einen Schnappschuss veröffentlichen kann und jeden Tag quasi Menschen anbieten kann, so sah Frankfurt früher aus. Und so ist es immer mehr geworden, ja, auf dem Instagram-Kanal. So kam irgendwann die Reichweite mit dazu und mit der Reichweite kam zum Beispiel auch der Sozietätsverlag, der gemeint hat, wollen wir nicht mehr drüber reden, über das, was du online machst, in die analoge Welt zu überführen.
Mhm. Genau. Boah, mega spannend. Zwei Fragen liegen mir auf der Zunge. Einmal, wie entscheidest du aus Trilliarden spannenden Events, Persönlichkeiten, Geschichten, Gebäuden, was erzählenswert ist? Also wann bewertest du etwas als relevant? Und machen wir erstmal das, dann fällt mir die zweite auch wieder ein.
Also ich habe erstmal so einen Themenspeicher, da ist eben erstmal oder da landet erstmal alles. Und ich sage halt so, es muss irgendeine Person interessieren, wenn ich da was schreibe. Und das ist, also manchmal ist es ein bisschen schwierig, wobei ich mittlerweile auch so übergehe. Mittlerweile sage ich mir auch, wenn jetzt jemand was Bedeutendes gemacht hat, was zwar nicht global gesehen für Frankfurt wichtig war, aber schon einen gewissen Impact hatte, bringe ich das. Aber ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Das ist immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Mhm. Weiß nicht, wenn du jetzt irgendwo beteiligt warst, eine Ampel zu errichten, ist es, glaube ich, nicht so erzählenswert. Also was ganz, ganz Kleines. Aber wenn es schon ein paar Menschen bewegt hat und wenn das in irgendeiner Form vielleicht auch in der Presse war oder auch im Frankfurter Personenlexikon aufgetaucht ist oder bei Wikipedia, dann finde ich, ist es ein Thema, was man beleuchten kann. Und du kannst ja auch ein Thema von mehreren Seiten beleuchten, weil du eben meintest, es könnte ja auch sein, dass das dann irgendwann ein bisschen durch mit Frankfurts Geschichte. Du kannst ja hier so einen Turm erstmal dahingehend anschauen, wie ist der architektonisch gebaut worden. Das ist eine Geschichte. Dann kannst du aber auch darüber reden, wie haben die Menschen hier gearbeitet. Das ist eine andere Geschichte. Dann das Thema Nachtleben hier. Also du kannst es immer wieder beleuchten, ja, von verschiedenen Facetten.
Oder auch, wer war dieser Architekt, der das gebaut hat? Hat er vielleicht noch andere Gebäude in Frankfurt errichtet? Super spannend. Die zweite Frage ist mir wieder eingefallen. Der ganze Content, der neben dem Text entsteht. Du hast ein paar Quellen schon genannt. Du hast Wikipedia genannt, du hast Frankfurter
Personenlexikon.
Personenlexikon. Das kann ich einfach googeln oder was
ist Frankfurter Personenlexikon, genau, frankfurter-personenlexikon.de. Das ist eigentlich auch eine coole Anlaufstelle. Da sind alle Personen drin, die in irgendeiner Form in Frankfurt gewirkt haben. Mhm. Zum Beispiel auch Elvis, der, man sieht es hier nicht ganz, irgendwo hier mal in einem Militärkrankenhaus in Frankfurt oder bei Nee, der hat auch in Frankfurt war, der musste der mal behandelt werden, auch schon ewig her. Also alle die Menschen, die Frankfurt in irgendeiner Form gestriffen haben und die so eine gewisse Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit hatten, die sind da drin, wenn du verstorben bist. Also alle verstorbenen Menschen tauchen auf. Und das ist auch eine mega gute Quelle, um Informationen zusammenzutragen. Genau.
Ja gut, dann werden wir da noch nicht drin stehen, weil wir leben noch.
Genau.
Okay, ja Gott sei Dank. Können wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir dann da auch drin landen. Das heißt, so ein Personenlexikon, Wikipedia, du die ganzen Geschichten, wo recherchierst du die zusammen?
Vieles sind Bücher. Mhm. Es gibt auch immer wieder gute Zeitungsartikel, also gerade auch die FAZ und die FR. Die haben eigentlich auch ein großes Archiv, weil die da auch schon ganz, ganz lange berichten. Meine größte und wichtigste Anlaufstelle ist eigentlich das Institut für Stadtgeschichte. Die haben ein riesengroßes Archiv mit Büchern, mit Zeitungsartikeln und vor allem ein Archiv mit mehr als 3 Millionen Bildern. Und das ist so quasi mein zweites Wohnzimmer, in dem ich ganz, ganz oft aufschlage. Also das wäre so die oberste Stelle, um zu sagen, wo recherchiere ich meine Informationen.
Und da kann man einfach so reingehen wie in eine Bibliothek und sich dann irgendwie die Sachen angucken.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nicht, dass das überrannt wird. Genau, man kann, also jeder kann da rein. Man muss sich vorher anmelden. Mhm. Und du musst vorher kurz einfach so sagen, was dich interessiert. Zum Beispiel gibt es ganz viele Menschen, die dorthin gehen und einfach sagen, ich wohne jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie an der Mikwelallee. Ich würde gerne mal wissen, was war an meinem Haus früher, wie sah das früher vielleicht aus oder was ist da passiert. Und dann genau kannst du hingehen und kannst dich da durch Zeitungsartikel lesen oder dir Bilder anschauen. Genau, ist für jeden da.
Wow. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast quasi einfach losgelegt, weil du das Bedürfnis hattest, diese Geschichten zu teilen. So, das läuft dann einen Monat, zwei Monate, nimmt ein bisschen mehr Fahrt auf. Dritte, vierte Monat, boah, nimmt noch mehr Fahrt auf. Diese Entwicklung und dieser Wachstum, wie hast du den erlebt und was macht es mit dir, wenn du da jetzt mehr als 50.000 Leute eben auf einen Kanal zusammengebracht hast?
Also ich habe schon mir so ein bisschen gedacht, okay, es gibt bestimmt ein paar Leute, die interessieren sich für Frankfurts Geschichte, das in der Form aufbereitet, wie ich es eben mache. Und war aber damals immer so im Bereich, okay, das wird vielleicht ein paar hundert Follower haben. Das war so mein Stand. Mhm. Und wo du sagst, okay, das wird, weil du eben auch so meintest, dritter, vierter, fünfter Monat, ich glaube, es hat relativ schnell, hat es eine hohe Reichweite gehabt. Und jetzt, auch zwei Jahre später, ist es noch so, dass jede Woche kommen im Schnitt 1.000 neue Follower dazu. Also das wächst rasant gerade noch. Was es mit mir macht, es freut mich immer dann, wenn die Menschen ihre eigenen Geschichten dazu erzählen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel was hier über den Europaturm schreibe und dann Menschen drunter kommentieren, dass sie vielleicht zum Beispiel hier auch gearbeitet haben oder irgendwie, wenn ich meine Live-Show mache, wenn sie dann am Rande erwähnen, dass sie diesen Ort aus verschiedenen Blickwinkeln eben auch persönlich kennen, dann freut es mich immer. Also wenn ich quasi die Leute erreiche und auch noch eigene Erinnerungen von denen mitgeteilt bekomme. Weil das soll damals in Frankfurt halt auch sein. Es soll nicht der Ort sein, in dem ich einfach so monologartig alles raushaue, sondern es ist so ein Angebot, so ein Impuls. Guck mal, hier ist wieder was aus Frankfurts Stadtgeschichte und ergänzt es gerne mit deinen eigenen Informationen. Und wenn das dann passiert, und das passiert ganz, ganz oft, dann bin ich eigentlich immer happy. Also wenn es kein Monolog ist, sondern einfach ein Dialog. Und vor allem auch nicht mal zwingend mit mir, sondern ganz oft fangen sich unter den Beiträgen auch an, Leute einfach untereinander zu unterhalten. Ja. Und das ist dann halt richtig cool.
Schön, dann ist es so ein richtiger Austausch und nicht der Lehrer, der quasi wasserfallmäßig was erzählt, sondern das ist der Impuls, der dann andere dazu anregt, ihre eigenen Geschichten zu dem Thema.
Das, und man muss auch, was man auch sagen muss, ist, ich will da ja nichts an Institutionen ersetzen, die heute schon existieren, sondern es ist auch oft einfach ein Angebot zu sagen, guck mal, hier ist der Impuls, wenn du dich zur Frankfurter Küche weitergehend interessierst, geh doch mal ins Historische Museum in Frankfurt, da findest du noch einen originalen Nachbau, wie so eine Frankfurter Küche früher mal ausgesehen hat. So einfach so ein bisschen Anträge und sagen, guck mal, da findest du das, da findest du das, und auch da einfach den Menschen zeigen, guck mal, was wir hier alles haben.
Ja. Da sprichst du einen guten Punkt an. Ich glaube, du hattest auch Kooperation mit dem Jüdischen Museum. Ja. Das ist so eine Instanz, die da auftaucht.
Das Sourcemuseum auch.
Frankfurter Stadtführung war da. Dann war, glaube ich, das Eintrachtmuseum.
Genau, Eintrachtmuseum, Institut für Stadtgeschichte, Historisches Museum, Jüdisches Museum, das Bankhaus Metzler, die Bethmann Bank. Genau, so ein bisschen querbeet.
Wie kommst du zu solchen Kooperationen?
Ganz am Anfang war das, klar, am Anfang musst du so ein bisschen mehr Klinken putzen, so im Sinne von, ich habe hier ein Thema oder ich hätte hier ein Thema, können wir das irgendwie zusammen bearbeiten? Entweder weil bei Metzler zum Beispiel, die haben ein großes Bildarchiv, da kann ich mich besser bedienen, weil ich ansonsten nichts habe, war so ein bisschen die Idee, und bei Metzler kannst du ganz viel erzählen. Da habe ich einfach mal angeklopft und das war ganz cool, das hat dann funktioniert. Oder auch das Jüdische Museum. Es gibt so das ein oder andere Thema, wo ich weiß, es ist noch mal besser, wenn jemand drüber guckt mit gewisser Expertise. Und mir ist eben wichtig, dass das faktenbasiert erzählt wird. Und deswegen ist zum Beispiel so eine Kooperation auch mit dem Jüdischen Museum entstanden. Mittlerweile ist es so, dass auch das ein oder andere Mal bei mir angeklopft wird, so im Sinne von, hast du nicht Lust, ein Thema näher gehen zu beleuchten? Genau, und so ist es mir eigentlich, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen, kann man sagen, hält sich das so die Waage. Ich habe ein Thema, wo ich merke, okay, es wäre cool, das mit einem Partner zu erzählen. Dann frage ich das an und andersrum genauso. Und wichtig ist halt immer, dass das halt auch, ne, gerade wenn man so eine Reichweite hat, du könntest jetzt auch sagen, okay, du bist jetzt Influencer, du könntest jetzt irgendwas einfach so stumpf in die Kamera halten und zum Verkauf anbieten. Mir ist immer wichtig mit dem, was ich mache, dass Menschen am Ende noch was rausziehen können. So, und nicht einfach nur irgendwie, dass da was erzählt wird, um irgendwie ein Produkt zu platzieren. So, und wenn ich zum Beispiel, das hatte ich jetzt mit dem Historischen Museum, da ging es letztendlich darum, da gab es jetzt eine neue Dauerausstellung, und wenn ich das erzähle oder die Geschichte dahinter erzähle, kriegt man einmal schon über meinen Instagram-Kanal mit, was gibt es da eigentlich, warum bietet es einen Mehrwert, und dann aber halt einfach nur das Angebot, guck es dir vor Ort nochmal an, da gibt es noch mehr. Ja? Also es muss halt irgendwie so Hand in Hand gehen.
Ja, darf nicht so gezwungen, kontextlos reingesetzt werden, sondern muss ich halt dort einfügen. Das heißt aber, wir haben jetzt diese Kooperation angesprochen. Ja. Wir haben dieses Buch, was wir hier stehen haben, mit dem Sozietätsverlag zusammen. Wir haben die Live-Shows.
Ja.
So. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Kooperationen eventuell auch einen Euro abwerfen. Ja. Du hast eine Steady-Seite ja. seit diesem Jahr, wo man dich mit Monatsbeiträgen unterstützen kann. Einiges davon geht auch in die Bild-Lizenzrechte, mhm. hast du mal erzählt. Was mich aber interessieren würde, ist, wie weit du davon weg bist, zu sagen, okay, Fulltime, damals in Frankfurt.
Das Thema Kooperation und auch Steady ist einfach so ein Punkt, wo ich so sage, und das ist ja auch kein Geheimnis, natürlich hätte ich Bock, mich nicht nur von 4 bis 8 Uhr mit Frankfurts Geschichte zu beschäftigen. Um das möglich zu machen, brauchst du eben so einen finanziellen Background. Und weil ich eben auch nicht hergehen will und irgendwas stumpf in die Kamera halten will und einfach sagen will, kauf das und dann kriege ich da irgendwie was von, sondern es muss irgendwie, wie gesagt, ein Mehrwert sein, kann ich nicht irgendwie alles Mögliche an Kooperationen annehmen. Und so ist es ein bisschen so der Versuch, mit den Kooperationen erstmal A, die Kosten zu decken, weil das Thema Bildrechte ist schon ein großes Thema. Es gibt Beiträge, da kostet allein ein Bild so um die 350 Euro. Mhm. Und wenn man meine Beiträge kennt, sind es meistens einfach Beiträge, wo zwischen 5 bis 10 Bilder drin sind. Ja. Also es geht schon ganz schön ins Geld, sodass ich da auch öfter in die eigene Tasche greife. Genau, aber klar wäre es irgendwie cool halt zu sagen, das ist meine große Leidenschaft, das ist mein Hobby und wenn man das so ein bisschen zum Beruf machen könnte, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass das jeder gerne machen würde, ja.
Mhm. Okay, genau. Aber
das ist schon die way to go.
Die Antwort ist sehr, sehr vorsichtig.
Du weißt ja halt auch nie, kommt ja auch noch mit dazu, wenn das wirklich der Punkt ist, was bedeutet es dann? Weil ich muss schon sagen, ich habe einen gewissen Anspruch an so meine Arbeit mhm. und es muss Menschen immer irgendwie Spaß machen und ich will halt auf keinen Fall, dass Menschen irgendwie dann irgendwann denken, guck mal, das ist hier nur noch werblich, ja, von daher weiß ich gar nicht, ob das halt so realistisch ist, aber klar, es wäre schon cool, dem mehr Zeit einzuräumen, an oberster Stelle steht aber einfach irgendwie so der Spaß da dran, ja.
Aber was ist dann die Intention, wenn du zum Beispiel solche Kooperationen machst, die dann auch vergütet werden?
Naja, du hast erstmal, wie gesagt, also die Vergütung, die da reinkommt, ich habe mir noch nie einen Euro rausgezogen, um mhm. zu sagen, ich kaufe mir davon jetzt irgendwie was, sondern es fließt entweder in die Bildrechte, weil die sind schweineteuer, das muss man schon sagen, oder halt in die Weiterentwicklung, ja, besseres Kamerasetup oder vor allem auch Literatur ist genauso ein Thema.
Ja, ja, okay.
Das ist auch so ein Buch, ne, schreibe ich irgendwie, dass du kriegst die Anfrage vom Sozietätsverlag, hast du Lust, so ein Buch zu machen? Mhm. Da bin ich immer der Erste, der sagt, ja, auf jeden Fall, weil sowas ist cool. Da muss aber erstmal in Vorleistung treten. Und das ist halt auch sowas, was dann morgens zwischen 4 und 8 Uhr entsteht. Ja.
In Vorleistung treten im Sinne von, du musst dieses Buch schreiben,
genau.
bis es dann draußen ist.
Genau, und du kriegst dann halt, glaube ich, ein Jahr später oder so, kriegst du dann, sagt man Tantiem, ich glaube schon, und ein Honorar. Ah. Genau, das ist es, von dem, was da an Verkaufen abgefallen ist. Aber ja, wie gesagt, ganz oben steht erstmal, dass es mir selbst halt Spaß machen muss. Ja. Und ich nicht krampfhaft hergehe und so sage, das muss jetzt unbedingt mein Beruf werden. Vielleicht kommt es irgendwann so, vielleicht halt auch nicht. Aber wie gesagt, es muss halt echt Spaß machen.
Okay, und du setzt das jetzt nicht auf Krampf darauf an, mhm. dass es das wird, sondern du sitzt dann da morgens und machst einmal die inhaltliche Arbeit, dann streckst du deine Fühler aus nach links und rechts, dann kommen Leute auf dich zu und fragen, hast du vielleicht Bock darauf ja. oder sicherlich auch Sachen, wo du keinen Bock drauf
hast. Ja, klar.
Und dann filterst du da raus, was für dich in Frage kommt und was nicht. Und wenn du mir sagst, dass du bis Ende nächsten Jahres schon verplant bist, hast du tatsächlich ja auch Luft, die ja. du dann morgens nutzen kannst für solche Sachen.
Genau.
Das heißt aber, dass du halt auch zu einem gewissen Zeitpunkt richtig Gas gegeben hast, um eben in diese Luxussituation gekommen zu sein, wo du eben so viel Luft hast, quasi die Sachen links rechts zu machen, ohne dich um die Betreuung des Kanals zu kümmern. Weil ich nehme an, dass du das nicht tagtäglich dann auch händisch postest.
Doch, das ist alles genau. Also ist klar, du könntest das automatisieren, wobei das gerade bei den Stories ein bisschen schwierig ist, weil da im unteren Bereich Anzeigenschaltungen sind, wo du Links hinterlegst. Das kannst du, zumindest kenne ich es nicht, automatisieren. Und ich bin eh wach, Und ich finde es irgendwie schön, wirklich herzugehen und das einfach zu posten. Und ist auch kein großer Aufwand. Aber genau, das ist alles händisch und das ganze Ding ist eigentlich eine One-Man-Show. Aber ja, wie du sagst, also das ist jetzt ganz weit im Voraus vorgeschrieben. Wie es dazu kam, ich habe keine Ahnung. Also das ist genauso wenig, kann ich da eine Antwort drauf geben, wie warum ich das auf Instagram damals so gestartet habe. Aber es gibt Luft, genau, für das Buch zum Beispiel oder auch die Live-Shows zu konzipieren, zu überlegen, wie kannst du jetzt das aus dem Internet nochmal so anders aufbereiten, dass das abendfüllend ist, so, und du Leute damit unterhalten kannst.
Also Buch ist ja eine neue Herausforderung, wie so ein Kanal aufbauen. Ja. So eine abendfüllende Show zu machen, ist auch nochmal eine andere Herausforderung. Nehmen wir jetzt doch einfach mal die Show, weil wir über das Buch schon ein bisschen gesprochen haben. Kannst du uns kurz beschreiben, wie die aussieht und uns sagen, wie sich dann da quasi so die Vorbereitung gestaltet hat?
Das Buch war dahingehend so ein bisschen der Auslöser. Du hast ein Buch draußen und dann ist es eigentlich immer ganz cool für den Buchverkauf, wenn du in Buchhandlung gehst und so eine Lesung machst. Das kennt ja jeder. Und ich dachte mir so, ich finde es ein bisschen irgendwie trocken, wenn ich mich jetzt hinsetze und Texte aus meinem Buch lese. Mhm. Und das ist dann bin ich wieder an dem Punkt, wo sie sagt, das ist für mich nicht erlebbar machen. Und dann habe ich überlegt, was kannst du machen? Und dann habe ich einfach die Bilder aus diesem Buch genommen, habe sie mir nochmal angeschaut und gedacht, man könnte doch daraus so eine moderne Dia-Show machen, bisschen mit so Comedy-Stand-Up-Elementen und aber auch faktenbasiertes Storytelling. Einfach mal zusammenwurschteln und gucken, ob ich daraus nicht irgendwie anstatt einer Lesung ja so ein Stand-Up-Format entwickeln kann. Mhm. Und das habe ich letztes Jahr im Sommer gestartet, habe mir einfach so die Themen aus dem Buch rausgezogen oder auch ein bisschen auch abseits vom Buch. Was sind Orte in Frankfurt, wo Menschen viel mit verbinden können? Das ist die Frankfurter Zeil, das ist der Römer, das ist das ganze Thema U-Bahn-Bau oder auch Nordwestzentrum, so das erste Einkaufszentrum der Stadt. Und habe einfach versucht, mal zu überlegen, okay, wie kannst du das jetzt so aufziehen, dass da sich Leute unterhalten fühlen. Mhm. Und das funktioniert vor allem, das sage ich mal, bei den Live-Shows, die gehen meistens 2 Stunden mit einer Pause, die oben drauf kommt.
Boah, das ist schon
das ist viel.
Amtlich.
Genau, und das Coole aber da ist, ich bringe halt Bilder mit, und die sind nicht in dem Buch drin, die Frankfurt aus den letzten Jahrzehnten nochmal zeigen. Und das ist ganz oft so, dass die Leute dann nochmal die Zeil, den Rossmarkt und Co. sehen und sehen, ah, stimmt, da bin ich früher in der Form drüber gelaufen. Mhm. Du hast halt so, ich erzähle die Geschichte und du mach immer wieder auch Pausen, weil man so merkt, die Leute saugen gerade auch dieses Bild auf, ja, und kommen in ihre Erinnerungen zurück und reden links und rechts mit den Leuten, die da noch sitzen. Und so ist es entstanden, zu überlegen, okay, was sind so die spannenden Orte, die jeder kennt, und dann eben faktenbasiert, aber auch halt unterhaltsam so die Geschichte dazu zu erzählen.
Das ist ja schon wieder was komplett anderes, als alleine ja. im Kämmerchen zu hocken und einen Kanal zu bespielen. Gibt es oder gab es schon mal so Punkte, wo du raus musstest aus deiner Komfortzone, weil auch irgendwie Akquise machen, auf Leute zugehen, für Kooperationen anfragen, dann jetzt sowas wie ein Buch, das stelle ich mir schon vor, dass das auch, wie soll ich sagen, nicht nur wie eine coole Möglichkeit wirken kann, sondern auch wie etwas, wo man erstmal einen Respekt vor hat. So, gibt es dieses Gefühl bei dir oder sagst du bei allem, na klar, mache ich und spring rein, und dann merkst du auf dem Weg, oh, ist ja doch gar nicht so easy?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich springe da gerne rein. Also auch gerade, wenn man die Live-Shows anspricht, bin ich vor über 300 Leuten, also in der Volksbühne, wenn die sich dann ausverkauft, da sitzen dann 350 Menschen.
Das ist eine Hausnummer.
Oder auch hier bei der Fernsehsendung, oder wenn ich dann im HR-Fernsehen war. Das sind also Sachen, die sind immer cool. Ich merke aber kurz vorher, oh Gott, ich bin komplett aufgeregt. Weiß aber, dass ich mich einfach drauf verlassen kann, auf das, was ich da gleich erzähle. Von daher ist es eher so, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, ich habe da einfach Bock drauf. Ja. Ich mache das, was mir da Spaß macht und wo sich die Menschen unterhalten fühlen. Aber es gab bestimmt auch mal Momente, wo ich so gedacht habe, oh Gott, fällt mir jetzt zwar nicht ein, aber ich glaube, es ist immer so, das ist immer so ein Teil davon. Ich habe ganz oft so das Thema, ne, was ich mir so sagte, du hast so kurz vorher so eine Aufregung, dann denke ich mir schon, oh Gott, aber gleichzeitig ist das so mein Antreiber, zu sagen, komm, geh da jetzt raus auf die Bühne, erzähl, weil du weißt genau, das macht dir Spaß, ja.
Ich denke mir da oft, dass man sich in anderen Szenarien schon dann das ein oder andere Mal bewiesen hat, dass man durch diese Aufregerphasen gut durchkommt.
Ja,
so, und dann kann man sich so ein bisschen darauf zurückbesinnen und wieder so ein bisschen seine Ruhe finden, ja, und sich einfach vor Augen rufen, so hey, die letzte Herausforderung, wo ich dieses Gefühl hatte, das ist jetzt auch schon wieder irgendwie im Repertoire drin, ja, ja, und ist halt keine neue Sache mehr, sondern etwas, was man schon mal gemacht hat.
Ich finde, ganz wichtig ist bei sowas, also gerade bei den Live-Shows, ist das ein Thema. Du weißt ja, was du, also du weißt ja, was du quasi da erzählen willst, aber das weißt halt nur du. Und wenn du jetzt, und das ist meistens so ein bisschen in meiner Aufregung, das war am Anfang noch mehr als mittlerweile, die Leute wissen ja nicht, ob ich jetzt einen Ort vergessen habe, ne, zu erzählen anhand von einem Bild oder einem Fakt. Ja, wenn ich quasi was vergessen habe, dann ist es halt einfach so. Und dann mache ich einfach weiter. Und einfach zu wissen, okay, das sitzt grundsätzlich. Und wenn ich wirklich mal irgendwie einen Blackout hätte, und könnte ich auch einfach hergehen und sagen, was verbindet ihr denn eigentlich mit dem Bild? Und das ist auch so was, was schon ganz oft quasi so die Menschen von sich aus auch einfach erzählen wollen. Die Leute sitzen dann da und würden gerne schon selbst einfach erzählen, weil sie so viel damit verbinden. Von daher weiß ich, es funktioniert an sich. Ja. Ja, einfach machen, worauf man Bock hat, ist, glaube ich, schon so das Thema in dem Kontext. Und wenn es so Dinge gibt, bei damals in Frankfurt, wo ich keine Lust hätte, und es sind schon die ein oder andere Kooperation gewesen, sage ich mittlerweile auch einfach nein. Also es muss halt einfach sich grundsätzlich gut anfühlen und dann einfach mal loslegen und machen.
Sehr, sehr schön. Lass uns ein bisschen drüber reden, wie es mit der Zukunft von ja, damals in Frankfurt aussieht. Gibt es schon irgendwelche Projekte, irgendwelche Produkte, irgendwas Neues in der Pipeline, was du mit uns teilen kannst oder ja, magst?
Also es ist meine Live-Show damals in Frankfurt Live geht weiter, die jetzt im November ist ausverkauft. Im Frühjahr kommenden Jahres, beziehungsweise ich glaube sogar im Januar wird es noch einen Termin geben. Mhm. Das ist schon mal was. Tickets gibt es da noch nicht, aber das wird bald kommen. Das ist das eine. Im September spätestens diesen Jahres kommt Memory auf den Markt, damals in Frankfurt Memo. Was übrigens ganz spannend ist, das war eine Idee vom Verlag zu sagen, guck mal, wir haben doch hier Bilder und vielleicht können wir uns irgendwie spielerisch nochmal herantasten und sagen, lass uns das doch nochmal nehmen und irgendwie in Memo-Form packen. Also Standort X in aktuellem Bild oder mit aktuellem Bild und Standort X in einem historischen Kontext, das du so aufdecken musst. Und wir wollten das ganze Ding damals in Frankfurt Memory nennen. Mhm. Und dann kam raus, dass Ravensbrück, glaube ich, die Rechte an dem Begriff Memory hält. Und dass quasi du eben entsprechend die Lizenzgebühren, glaube ich, zahlen müsstest, um halt das Memory zu nennen. Deswegen heißt das damals in Frankfurt Memo. Das geht dann. Genau, das kommt im September. Da gibt es dann auch so exklusives Videomaterial mit dabei. Also du kannst dann halt einfach Memory spielen. Und wenn du sagst, okay, guck mal, da ist jetzt der Römer, den haben wir aufgedeckt, was gibt es denn da für interessante Informationen? Hast du dann, glaube ich, so einen QR-Code und kannst dann relativ schnell noch das aufsaugen. Das ist das eine, das ist mittlerweile schon so ein bisschen publik, was noch nicht bekannt wurde, das droppe ich jetzt hier. Mhm. Nächstes Jahr im Frühjahr, wahrscheinlich im März, kommt mein Buch 101 Tatorte in Frankfurt raus. Da schreibe ich gerade noch dran. Da beleuchte ich die Tatorte, die hier so waren. Und zwar wirklich historische, aber auch welche, die nur ein paar Jahre zurückliegen. Ja. Mhm. Auch da wieder so das Thema, sollst du einen Überblick bekommen mit dem Buch. Und daran angeknüpft versuche ich auch wieder so eine Art Live-Show aufzubauen, so einen True-Crime-Stil. Genau, um da auch nochmal Menschen mit zu unterhalten. Das ist bei Kriminalfällen immer so ein bisschen schwierig, aber genau, das ist so das Thema. Und dann gibt es, glaube ich, noch 1000 weitere Ideen, die aber noch zu vage sind, glaube ich, um die jetzt zu droppen. Aber mittlerweile ist Instagram so, das war mal, oder was heißt war, das ist so mittlerweile das Fundament und da kommt halt mehr und mehr mit dazu, ja, um zu gucken, was kann man, oder immer mit der Fragestellung, wie kann man Frankfurts Geschichte noch erlebbarer machen, mit der Buchform oder halt in Memory.
Sehr, sehr schön. Mirko, wir sind durch.
Ach, vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, den Podcast Brudi Hörenden zu erzählen von deinem Kanal, von deiner Geschichte und checkt das auf jeden Fall aus. Es lohnt sich. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sind durch.
Besten Dank.
Hast du noch irgendwas auf den Lippen, irgendwelche Grüße, irgendwas abschließende Wörter, Worte, die du raushauen möchtest?
Wenn du das sagst, ich glaube, ohne die jetzt alle aufzulisten, also damals in Frankfurt ist schon so eine One-Man-Show im Sinne von, ich sitze da und schreibe und recherchiere und sammle die Bilder zusammen. aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die entweder im Verlag oder auch von der Stadt mich ganz unterschiedlich unterstützen, ne? Sei es durch finanzielle Kooperation oder auch durch Ratschläge und Impulse. Und denen gehört einfach auch so ein großer Dank, weil das mir auch ganz, ganz viel gebracht hat. Genau, ansonsten danke auch einfach immer an alle, die ja diesen Account folgen und so meinen Weg mitgehen und einfach auch Impulse mit einsteuern. Genau.
Sehr schön. Gut. Na dann, alles Gute weiterhin.
Dir auch, Dankeschön.
Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.